was wir noch brauchen. Die Kohlendioxidemissionen im Gebäudesektor sind über das letzte Jahrzehnt um 1,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr gesunken. Nicht schlecht, aber viel zu wenig. Bis 2030 muss die Minderung bei durchschnittlich 5,1 Millionen Tonnen liegen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Dreimal höher also. Zwar existieren etliche gute Ansätze, die Wärmewende in Gang zu bringen, aber der Zeitpfeil stimmte viel zu lange nicht. Es ist wie mit dem Abspülen. Wer es zu lange aufschiebt, steht vor einem sehr unangenehmen Berg. Jetzt müssen wir Heizungen auf Basis fossiler Energien in Rekordzeit vom Platz nehmen. Neubauten sollten grundsätzlich auf das Klimaziel 2050 ausgelegt werden. Alte Technologien tauchen, wenn auch als Hybridlösungen, unverändert in den Förderszenarien auf. Sicher, ein harter Technologiebruch wäre schlicht nicht machbar, weder finanziell noch nachschubtechnisch noch gesellschaftlich. Umso wichtiger ist aber, dass wir alle uns dem überfälligen Umbau nicht länger in den Weg stellen. Regierungsparteien, die sich lauthals gegen Maßnahmen ins Feld werfen, die sie selbst mitbeschlossen haben, behindern nicht nur den Klimaschutz, sondern stiften Unfrieden und schmälern die nötige Solidarität aller Betroffener. Die Teilung der CO2-Steuer auf Vermieter und Mieter ist ein richtiger Schritt. Doch lassen wir die Kirche im Dorf. Bei typischen 20.000 Kilowattstunden Heizenergie im Jahr für eine Familie und 0,6 Cent je Kilowattstunde bei Betrieb einer Gasheizung kommen im Jahr 120 Euro zusammen. Dass Vermieter angesichts dieser Kosten, von denen sie maximal 95% tragen müssen, losrennen und locker 10.000 Euro in die energetische Sanierung stecken, das ist eher unwahrscheinlich, selbst wenn sich, wie geplant, die CO2-Kosten bis 2026 etwa verdoppeln. Der rechtliche Rahmen passt für beide Parteien nicht. So kann sich der Eigentümer einer Mietwohnung die Sanierung über die Modernisierungsumlage von den Mietern mitfinanzieren lassen. Darüber entsteht aber oft beidseitig Ärger. Nicht selten sieht man sich vor Gericht. In Städten, in denen der Wohnraum knapp ist, gehört diese Umlage zu den großen Preistreibern bei den Kaltmieten. Die niederländische Variante der Kostenbeteiligung durch die Mieter enthält dagegen ein Punktesystem, nach dem die Maßnahmen bewertet werden. Für reine Zierde gibt es wenig Punkte, für dichte Fenster viele. Der Punktestand bestimmt dann, wie stark die Miete steigen darf. Solch ein Modell müsste unter Klimaaspekten weiterentwickelt und in Deutschland umgesetzt werden. Dann könnten Mieter und Vermieter gleichermaßen von energetischer Sanierung profitieren. Ein Ansatz wäre auch, den Heizungstausch nicht mehr als Modernisierungsfall, sondern als Instandhaltung zu werten. So könnten weitere Kostenteilungen zwischen Mietern und Vermietern entwickelt werden. Ein zentraler Punkt ist der Umstieg auf Wärmepumpen im Sinn des All-Electric Home, das im Erdbebenland Japan schon längst das Leitbild darstellt. Frankreich hat bereits über 4 Millionen Wärmepumpen installiert. In Norwegen decken sie den Wärmebedarf zu rund 60%, in Schweden und Finnland zu immerhin 40%. Das zeigt, dass es geht, ist es doch noch in keinem dieser Länder besonders warm. Wir bauen zwar 2022 gut 200.000 Wärmepumpen ein, aber gleichzeitig auch 60.000 Gasheizungen. In einem Szenario für 2030 hat Agora Energiewende den Strombedarf für die bis dahin angepeilten 5,5 Millionen Wärmepumpen in Gebäuden, die Großwärmepumpen für die Fernwärme und die kleinen ungekoppelten Warmwasserwärmepumpen zusammengezählt. Dort kommt man auf insgesamt 45 Terawattstunden. Und die müssen aus erneuerbaren Energien geliefert werden, wenn das Ganze einen positiven Effekt haben soll. Sie sehen, Strom und Wärme sind nicht mehr getrennt zu denken. Die Energiewende muss deutlich Geschwindigkeit zulegen. Zudem wird klar, dass wir eine schnelle Wärmewende für ganze Stadtteile oder Gemeinden brauchen. Hierfür werden nun kommunale Wärmepläne erstellt. Das ist effizienter als das Klein-Klein von Einzelmaßnahmen der Hauseigentümer. Anstatt die anfallende Wärme aus Rechenzentren oder der verarbeitenden Industrien in die Umgebung zu pusten, sollte sie weitergereicht werden. Die Kühlung der einen ist die Heizung der anderen. doppelter Nutzen. Fragen Sie doch in Ihrer Gemeinde nach, wie es mit Ihrem kommunalen Wärmeplan aussieht. Denn je nach Herkunft der eingesetzten Energie können Wärmenetze das Klima sogar stärker entlasten als gebäudeeigene Wärmepumpen. Wird Interesse der Bürger sichtbar, bringt das mitunter Tempo in die Sache. Um unsere Wärmenetze zu dekarbonisieren, muss zügig auch der Biogasanteil wachsen. Noch verwendet Deutschland erst die Hälfte der nutzbaren organischen Reststoffe, bei Bioabfall deutscher Haushalte beispielsweise gar nur ein Viertel. Würden wir unsere gesamten Küchenabfälle umsetzen, so eine Studie der TU Hamburg-Harburg, könnte sie den Gasbedarf von 3 Millionen Menschen decken. Da lohnt sich ein Blick nach Dänemark. Ende 2021 speiste das Land bereits 25% seiner Gasnachfrage aus Biomethan. Bis 2034 sollen es 100% werden. Gewonnen vor allem aus heimischen Reststoffen. Dort wird die Wärmeversorgung außerdem zumeist gemeinnützig, genossenschaftlich oder kommunal organisiert. Wieder einmal zeigt sich, erst wenn wir sämtliche Technologien im Sinn der Sektorkopplung und alle Netze für Strom, Gas und Wärme sowie die nötigen Speicher intelligent kombinieren, werden wir die nötige Effizienz erzielen. Hier spielt dann auch die Digitalisierung eine Schlüsselrolle für die optimale Steuerung der Komponenten dieses übergreifenden Systems. Und nicht zu vergessen ist die sozialverträgliche Ausgestaltung des Vorhabens Wärmewende. Ohne sie wird es wenig Unterstützung geben. Im Gegenzug entwickeln sich hier zahlreiche Berufschancen in Industrie und Handwerk. Nach einer Schätzung werden allein an die 60.000 zusätzliche Monteure gebraucht. Und manchmal ist die nächste Verbesserung vielleicht ganz einfacher Natur. Eine Entwicklung der Purdue University könnte zumindest den wachsenden Kühlungsbedarf begrenzen. Das weißeste Weiß klingt wie Waschmittelwerbung, ist aber Fassadenfarbe mit einem Reflexionsgrad von 98,1%. Die Oberflächentemperatur damit gestrichener Wände liegt gut 4 Grad unter der üblicher Gebäude. Nachts sind es sogar 10. Kombiniert mit einem begrünten Dach als kluges Verdunstungssystem ließe sich so ein Teil des Hitzeproblems schon abwenden. Wo bleiben die entsprechenden Produkte im Großmaßstab?